Seid. Ich freue mich, dass ich heute bei euch hier in Pasau sein kann und fand auch bis hierher den Gottesdienst schon richtig wunderbar, weil ihr so richtig schön Stück für Stück auf die Predigt auch hingearbeitet habt. Die meisten von euch haben das wahrscheinlich gar nicht so gemerkt, weil wir das Predigtthema noch gar nicht gehört haben, aber trotzdem, die Lieder, die wir gesungen haben, sogar der Wochenspruch, passt alles perfekt ineinander. Also lassen wir uns mal drauf ein und drüber überraschen, was uns Gott heute zu sagen hat. Ich habe mal das Thema die erste Liebe mitgebracht. Die erste Liebe, die meisten von uns haben sie sicherlich schon irgendwie selber erlebt. Vielleicht sind sie gerade mittendrin auch in der ersten Liebe und wissen, wie sich das anfühlt. Ich denke, die meisten kennen es, wissen es. Ach, erste Liebe, diese Schmetterlinge im Bauch. Ach, wie herrlich fühlt sich das doch an, ja. Vielleicht galt die erste Liebe auch gar nicht dem jetzigen Partner, der jetzigen Partnerin, sondern ist schon lange, wie man so sagt, verflossen und vorbei. Aber trotzdem, so die erste Liebe hat doch was Besonderes, etwas ganz Spezielles. Was ist denn eigentlich aber das Besondere gerade an der ersten Liebe? Ich habe mal einen Satz gefunden von einem Familienpsychologen, der erklärt, die erste Liebe hat viel mit Verzauberung zu tun. Es fehlt der Vergleich. Darum war die erste Liebe vor allem eine Verwirklichung der Sehnsucht. Also ist es etwas Neues? Ich spüre eine Sehnsucht in mir, die ich mir gar nicht so erklären kann. Ja, das erste Mal, die erste Liebe, die meisten erleben sie ja so im Teenageralter. Man kann das gar nicht so richtig einsortieren und plötzlich trifft man da jemanden, von dieser Person verspricht man sich dann, diese Sehnsucht, die man in sich trägt, erfüllt zu bekommen. Also mit diesem Ausdruck, man wird verzaubert regelrecht davon. Und ja, man hat noch keinen Vergleich, wie es bei anderen mit anderen ist und sowas. Deswegen ist das was ganz, ganz Besonderes. Diese erste Liebe hat im wahrsten Sinne des Wortes was ganz Unvergleichliches. Und diese erste Liebe macht auch ganz besonders was mit einem Menschen. Ich glaube, gerade diese erste Liebe ist es auch, die unheimlich viel auch zulässt und erträgt zunächst, weil man will, dass diese Liebe möglichst lange hält, dass sie nicht so schnell vorbeigeht. Die rosa-rote Brille lässt da grüßen, ne? Dass man gar nicht auch auf Warnungen von irgendjemandem hört, der sagt, Mensch, überlegst dir nochmal. Mit unserer Gemeindeleitung waren wir gerade gestern und vorgestern in Oppershausen, da hat die Bruderhand so ein wunderschönes Freizeitheim, da haben wir Klausurwochenende gehabt. Das war noch eine andere Gruppe da in diesem Freizeitheim. Im Seminarzentrum Oase heißt es. Und da haben wir mit einer jungen Frau gesprochen, die mit uns am Mittagstisch saß und die davon erzählte, dass ihrer Schwester das so gegangen ist, dass sie sich in einen Mann verliebt hat, ihn geheiratet hat und nach der Hochzeit hat er sich wirklich um 180 Grad gewendet. Wo er vorher charmant war und werbend und romantisch und lieb, plötzlich war es genau das Gegenteil, war er besitzergreifend und sie war einfach nur noch sein Besitz. Einige haben die Schwester gewarnt und haben gesagt, Mensch, überleg dir das genau, andere Kultur und sowas. Ne? Sie wollte es nicht hören, die rosa-rote Brille war zu stark und auch offenbar, ja, dass tatsächlich ein Mensch in der Lage ist, so sehr Schau zu spielen, beziehungsweise sich dann so auch zu ändern und sein anderes Gesicht zu zeigen. Aber gerade diese rosa-rote Brille, da nimmt man ja so manches auch in Kauf und sagt, ach naja, so schlimm ist es doch nicht und ist doch eigentlich ist er doch ganz lieb und sowas. Ja. Und auf der anderen Seite gibt man sich ja auch Mühe, dem anderen zu gefallen. Ja, bei Männern, da heißt es, was, du gehst ins Theater, seit wann denn das? Oder seit wann guckst du die und die Liebesschnulze denn im Kino? Ja? Plötzlich wird der Bart abrasiert, für den deine Freunde schon Geld geboten haben, dass der endlich mal weicht. Aber Frauen kriegen es dann hin, ja. Jetzt mal als Mann gesprochen in dem Fall, ne? Ja, plötzlich räumt man freiwillig auf. Man macht sogar den Abwasch und so, ja. Also, die erste Liebe ist was ganz Besonderes. Manches wird zumindest für eine Zeit lang selbstverständlich, dass man es auf einmal macht. Ich sehe einige grinsen und wissen, wovon ich rede, ja. Merke ich bei mir selber ja dann auch. Ne? Und es wird deutlich, was Paulus in 1. Korinther 13 schreibt, im Hohen Lied der Liebe. Die meisten von euch kennen das. Bei Hochzeiten wird das ja öfter zitiert dann auch. Manche sagen, ach, das ist so schmalzig irgendwie. Aber ich finde es wunderschön, weil es eigentlich die vollkommene Liebe, die perfekte Liebe auf den Punkt bringt. Und ich möchte euch 1. Korinther 13, auch wenn ihr ihn vielleicht schon kennen mögt, mal vorlesen ab Vers 4. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Ja, Paulus beschreibt ja die perfekte Liebe, muss man sagen. Aber Paulus als ja, ewiger Single, kann ich nachvollziehen an der Stelle, geht mir ähnlich. Ja. Kann man denken, naja, sieht er das nicht ein bisschen zu euphorisch, zu naiv vielleicht an manchen Stellen? Wenn wir das so durchgehen, erleben wir die Liebe so, vor allen Dingen dieses, die Liebe vergeht niemals. Ja, allein ins eigene Leben mal geguckt, wer von euch ist denn tatsächlich mit seiner ersten Liebe noch zusammen, beziehungsweise ist noch so verliebt wie am ersten Tag? Manche sagen, ja, ich bin sogar noch verliebter, aber auf anderer Ebene eben. Die Liebe ist gewachsen. Es sind nicht nur mal die Schwärmereien, die Schmetterlinge im Bauch, sondern es ist wirklich eine Liebe gewachsen, die auch manchen Sturm durchsteht. Auch mal nicht nur die Andersartigkeiten, die Fehler des anderen nicht nur übertüncht, sondern tatsächlich ja, sie auch manchmal wertschätzt ganz und gar und dass man sie tatsächlich auch ernst nimmt und sie nicht nur, nicht nur damit abfindet, sondern tatsächlich auch in seinem Leben immer wieder sich herausfordern lässt davon. Der gerade zitierte Psychologe, der schreibt dann noch weiter, wer die Sehnsucht und das Ideal in der ersten Liebe sucht, wird lange an der ersten Liebe hängen bleiben. Das habe ich selber auch gemerkt, meine erste wirkliche Liebe, so sage ich mal, wo ich wirklich sage, okay, da war ich wirklich verliebt in die Frau und nicht nur, ist toll und mal gucken, sondern wo ich wirklich gedacht habe, jawohl, das ist die Frau meines Lebens. Als das dann doch nichts wurde, das hat wirklich bei mir Jahre gebraucht und da war ich nicht 13, sondern da war ich auch schon in den 20ern. Das hat wirklich Jahre gebraucht, bis ich das dann so halbwegs unter den Füßen hatte, ja, weil ich wirklich da das Ideal, die Sehnsucht, ja, wirklich die Stillung meiner Sehnsucht darin gesucht und erhofft hatte, aber trotzdem es nichts wurde. Ja? Und ich blieb auch lange in dieser Liebe hängen. Und so schreibt der Psychologe weiter, wer die Sache etwas realistischer betrachtet, kann sie als eine schöne Erfahrung der Jugend abhaken. Naja, das klingt jetzt wahnsinnig unromantisch und so unromantisch bin ich da an der Stelle nicht. Ne? Aber für den einen oder anderen, der so ein bisschen nüchterner sowas betrachtet, kann sagen, naja gut, hat nicht sollen sein, schwamm drüber, nächste Liebe kommt bestimmt. Ne? Aber es wird deutlich, die erste Liebe ist oftmals was ganz Prägendes für das Leben eines Menschen. Deswegen tut es, glaube ich, auch wahrscheinlich am meisten weh, wenn diese erste Liebe zerbricht. Aber wenn aus dieser Liebe tatsächlich eine Beziehung erwächst, ja, so dauert sie doch oft genug nicht lebenslang ewig an. Die erste Liebe verliert oftmals sozusagen ihre Unschuld. Enttäuschungen stellen sich ein, Vorbehalte treten auf und die Einsicht, es ist doch nicht alles Gold, was glänzt. So mancher Fehler des anderen lässt sich nicht mehr durch die rosarote Brille einfach wegretuschieren. Aber über kurz oder lang merkt man, okay, irgendwie so unromantisch es auch klingen mag, ist der Lack ab, die Schmetterlinge sind davongeflogen. Und irgendwann stellen viele sich die Frage, ja, warum bleiben wir eigentlich noch zusammen? Was verbindet uns eigentlich? Der andere hat sich verändert, ich habe mich verändert. Wir haben uns in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Gibt es im Leben nicht noch mehr? Gibt es nicht noch anderes im Leben? Ist das alles gewesen? Ja, wenn man an solchem Punkt angekommen ist, was macht man da? Wenn nicht nur die erste Liebe, nicht nur das erste Kribbeln, nicht nur die erste Gefühlsduselei verflogen ist, sondern tatsächlich diese, wovon ich gerade sprach, diese wirkliche Liebe vielleicht sogar erloschen ist. Wie gesagt, für mich ist es so, da spreche ich gerade im wahrsten Sinne wie die Jungfrau vom Kinde, auf partnerschaftlicher Ebene, aber ich kenne das auch auf anderer Ebene. Und zwar meine Liebe zu Jesus, meine Liebe zur Gemeinde, meine Liebe zu anderen Christen auch. Auch da gibt es sowas wie die erste Liebe und auch sowas wie Beziehungskrisen. Die Liebe beginnt irgendwann zu erkalten und irgendwie kommt der Alltag im Glauben und die Realität trifft ein. Haben vielleicht einige mitbekommen, vor 3-4 Wochen hatten wir in Tiddische ein Oldtimer-Treffen. Das haben wir von unserem Männernetzwerk ausgestaltet, was der Ohrhofer Verband, zu dem wir Tiddische auch dazu gehören, organisiert hat. Und einer der Männer kommt aus Uetze, das ist da fast schon Richtung Hannover rüber. Und wir waren am Abend vor dem Oldtimer-Treffen bei uns in Tiddische noch zusammen, haben noch einige Sachen organisiert, mit einigen Tiddischen auch zusammen. Und dieser Mann aus Uetze sagte dann, Mensch, hier in Tiddische gibt es ja scheinbar nur nette Leute. Dorf voller netter Leute. Weiß nicht, ob Naemi das auch bestätigen kann. In Tiddische gibt es nur nette Leute. Ne? Solange man von außen kommt und guckt, ne, wenn man da mal 4 Jahre gewohnt hat, manchmal reichen auch 4 Wochen schon hin, merkt man, ja, hat jeder seine Ecken und Kanten. Ne? Jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst, dieses. Ja, man lernt auch die anderen Seiten kennen und die auch weniger schönen Seiten. Aber trotzdem, ja, da beginnt die Liebe herausgefordert zu werden und da fragt sich, was mache ich damit? Und das ist genau das Thema, was der Apostel Johannes in den ersten Kapiteln der Offenbarung anspricht. Die Offenbarung des Johannes ist ja die Niederschrift einer Vision, eines Traumbildes, wie man es auch sagen mag, das Gott Johannes gegeben hat. Gott hat Johannes da ein Stück weit in die Zukunft der Welt hineinschauen lassen. Und wenn mancher jetzt Offenbarung hört, sagt, ah, kompliziertes Buch und die Theologen haben sich da schon Jahrtausende lang die Zähne dran ausgebissen, was das jetzt bedeutet, will ich jetzt auch gar nicht so eng drauf eingehen, aber ich möchte mal am Anfang der Offenbarung verharren, denn da sind 7 Sendschreiben geschildert, die ich an dieser Stelle ganz prägnant finde. Und in diesen namentlich 7 Gemeinden von damals geschildert und angesprochen. Sie werden ein Stück weit analysiert und mit Prophetien versehen. Und in Offenbarung 2 steht das Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Ephesus, in der heutigen Türkei gelegen, Lykien an der Westküste der Türkei. Ich war selber schon mal da vor einigen Jahren. Ist total beeindruckend zu sehen, welche Ausgrabungen man dort getätigt hat, diese Weltstadt Ephesus von damals ausgebuddelt hat, die dann später durch Erdbeben zerstört worden ist. Was für eine prunkvolle Stadt das wirklich war. Wer schon mal da war, weiß, wovon ich rede. Wenn da sich die politische Lage ein bisschen beruhigt hat, ruhig mal hinreisen. Also es lohnt sich wirklich. Und dann auch, was man gerade in der Apostelgeschichte liest, dann nochmal mit anderen Augen zu lesen, wenn da von Ephesus die Rede ist, ist durchaus beeindruckend. Ephesus war damals die drittgrößte Stadt der Welt. Größte Stadt war Rom, 1 Million Einwohner damals ungefähr. Zweitgrößte war Antiochia, hatte ungefähr 500.000. Und Ephesus hatte 250.000 Einwohner immerhin damals schon. Also die drittgrößte Stadt der Welt. Die einzige Stadt des Römischen Reiches, wo Religionsfreiheit geherrscht hat. Im ganzen Römischen Reich war sonst keine Religionsfreiheit. Da wurde halt auf den Kaiser gehört in Rom, auf den Cäsar. Aber Ephesus hatte den Umstand, dass dort der Tempel der Artemis stand. Eins der 7 Weltwunder der Antike stand dort in Ephesus und brachte eine Menge Tourismus dorthin. Eine Menge Leute, die dorthin gepilgert sind zu diesem Tempel, zur Fruchtbarkeitsgöttin Artemis. Wir lesen auch in der Apostelgeschichte ein bisschen was von, wie dann die Kunsthandwerker da kleine Modelle von dem Tempel gebaut haben und die verkauft haben. Und Rom wollte sich diesen Umsatz nicht entgehen lassen und gesagt, naja, wenn wir da jetzt keine Religionsfreiheit machen, dann entgeht uns das Geld, also machen wir wenigstens in Ephesus Religionsfreiheit, dann kriegen wir da wenigstens ein bisschen Kohle noch für. Und deswegen konnte sich dort auch gut eine christliche Gemeinde entwickeln. Und es waren durchaus auch prominente Leute in der Gemeinde in Ephesus mit bei. Ja, von Paulus wissen wir das ja, dass er einige Monate da war, dass er diese Gemeinde gecoacht hat, so könnte man sagen, den Epheserbrief auch ihnen geschrieben hat später und so weiter. Ja. Aber auch Maria, die Mutter Jesu, hat in Ephesus gelebt. Und als Protestanten dürfen wir das ja sagen, sie ist auch dort gestorben. Katholiken haben da ein bisschen mehr Probleme mit zu sagen. Die sagen ja, es gab Maria Himmelfahrt. Ja, das Grab der Maria hat man auch noch nicht gefunden. Wahrscheinlich sucht man da auch nicht wirklich nach. Ansonsten haben die Katholiken wirklich ein Problem da. Ne? Aber auch Johannes, der Apostel, ich will da jetzt nicht irgendwie hämisch drüber reden, das soll jetzt nicht falsch rüberkommen. Gar nicht so gemeint. Und auch Johannes, der Apostel, lebte in Ephesus. Eben jener Johannes, der auch die Offenbarung niedergeschrieben hat. Es gibt auch heute noch die Johannesbasilika, wo Johannes tatsächlich begraben liegt und so. Haben wir auch besichtigt, das ist ganz spannend. Ne? Worauf ich jetzt hinaus will, Johannes bekommt über seine Heimatgemeinde, über seine eigene Gemeinde jetzt eine Prophetie gesagt. Die anderen 6 Gemeinden, da ist er jetzt nicht drin, aber seine eigene Gemeinde wird auch angesprochen. Und es heißt dort in Offenbarung 2, schreibe an den Engel der Gemeinde in Ephesus. Also Engel jetzt nicht im Sinne von, sie haben den Hirten da Hosianna gesungen, sondern Engel im Sinne von dem Abgesandten der Gemeinde, dem Gemeindevorsteher, dem Ältesten der Gemeinde, so könnte man vielleicht sagen, der Gemeinde in Ephesus. Und in Klammern gesagt, es ist jetzt nicht nur an den Ältesten gedacht. Ja? Wenn jetzt etwas an den Ältestenkreis hier in Passau gerichtet wird, der Gemeinde, das gilt auch für den Rest der Gemeinde und nicht nur für ihn persönlich. Ne? Das geht die ganze Gemeinde was an. Da heißt es dann, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemanden in deiner Mitte duldest, der Böses tut, und dass du die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Klingt schon mal ganz positiv, ne? Wenn ich das über meine Gemeinde in Tiddische hören würde oder wenn ihr das hier in Passau hören würdet, oh, klingt doch schon mal richtig gut, geht runter wie Öl. Ne? Allerdings, wenn mir jemand so viel Honig um den Bart schmiert, dann denke ich dann doch meistens, was kommt jetzt danach noch, dieses große Aber, das dicke Ende, das erwartet man da ja fast schon und so ist es tatsächlich auch in dieser Prophetie hier. Ja? Erst dieses ganze Gute, das Schöne, das Tolle, aber ab Vers 4 heißt es dann, doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehre um und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Puh, ganz schön hart, ne? Also wenn ich das jetzt so hören würde, auch gerade wenn mir gegenüber diese Analyse, dieser Vorwurf, muss man da ja fast sagen, sagt er ja auch, ne? Einen Vorwurf muss ich ja machen, genau. Ne? Dann würde ich erstmal ganz schön schlucken. Ne? Stellt euch das mal vor, jetzt die Ehemänner unter uns, die Frau kommt an und sagt, du bist ein echt guter Mann. Ja, bist liebevoll mir gegenüber, wir haben tolle Kinder, du erziehst sie richtig gut, dass sie Respekt haben, dass es vernünftige Kinder werden, dass sie... Ja, wenn sie irgendwie anfangen zu lügen oder sowas, dann das duldest du nicht, du erziehst sie wirklich zu gerechten Menschen. Ne? Bist ein echt toller Mann. Ja, aber eine Sache habe ich da doch noch. Ja, die Rosen von der Tankstelle, das ist irgendwie so Alltag geworden. Ja, ja, also das ist echt, ne? Und das hast du gefälligst zu ändern. Und wenn du das nicht änderst, dann verlasse ich dich, dann lasse ich mich von dir scheiden und suche mir einen anderen. Ist ganz schön hart, ne? Wenn man das so realisiert, wenn das die Konsequenzen davon sind. Trotz allem Guten plötzlich, naja, ach, kann sie nicht damit leben? Okay, dann kaufe ich eben die Rosen nächstes Mal nicht bei der Tankstelle, sondern bei Aldi. Ist das dann besser, ne? Nein, da steckt mehr doch dahinter, ne? Das ist ganz schön, ja, was Ernsthaftes, was hier der Gemeinde in Ephesus gesagt wird. Und wenn man sich dann noch vor Augen führt, dass der Apostel Johannes selber zu dieser Gemeinde gehört. Seine eigene Gemeinde ist, die das zu hören kriegt. Und er selber dann auch bekommt das Ganze noch einen anderen Beigeschmack. Ne? Und kaum vorzustellen, wie es dem Johannes damit gegangen sein mag. Ja, und wenn ich mir das jetzt nochmal vorstelle, jeder Einzelne von uns vielleicht, ja, Gott gibt mir eine Vision, einen Traum über meine Gemeinde, für mich jetzt in Tiddische, für euch jetzt halt Passau, ganz klar. Ne? Zunächst einmal eine Vision über die Zukunft der ganzen Welt. Und in dieser Zukunft der ganzen Welt, in dieser Vision über die ganze Welt, Zukunft der Welt, spielt meine Gemeinde eine ganz entscheidende Rolle. Fragt man sich, gibt es auch noch 1000 andere Gemeinden hier in der Welt? Auch damals gab es mehr Gemeinden als die 7, die angesprochen werden. Ja? Aber ausgerechnet unsere Gemeinde scheint eine Schlüsselrolle zu spielen. Ja? Und es wird vieles Positive gesagt über die Leute in Pasau, Klammern oder in Tittische, gibt es ja nur liebe Leute, haben wir gerade gehört. Ne? Es wird viel, viel Positives gesagt über die Ausdauer, über das Bemühen, wirklich an dem Willen Gottes festzuhalten und so, an viel Fleiß und auch an schwierigen Situationen wirklich dran zu bleiben, die Gemeinde nicht zu verlassen und den Glauben sinken zu lassen. Ja? Alles toll, aber dann bekommt die Gemeinde ihr Fett weg. Ja? Das Problem, liebe Leute, hier in Pasau ist, dass die erste Liebe vergangen ist. Das ist kein schöner Gedanke, oder? Aber ein Gedanke, den wir an dieser Stelle mal ganz ernst nehmen wollen. Ja? Auch wenn das Sendschreiben 2000 Jahre alt ist, also lange her, auch an eine Gemeinde in Ephesus gerichtet ist, also weit weg, ja? Trotzdem sind uns diese Worte, denke ich, nicht umsonst oder aus Versehen überliefert. Ich bin der festen Überzeugung, dass es jeder Gemeinde, aber auch jedem Christen gut ansteht, sich immer wieder in dieser Hinsicht selber zu prüfen. Ja, dass wir nicht sagen, naja, das war Ephesus, das ist 2000 Jahre her, geht mich ja nichts an, ist ja nicht an mich gerichtet, wird ja nicht mir gesagt, ich brauche das nicht, sondern zu sagen, jawohl, wir sind Ephesus. Wir sind heutzutage, auch 2000 Jahre später, in einer ganz ähnlichen Lage. Und ich selber, Christian Sawall selber, muss bei mir prüfen, wie sieht es mit meiner ersten Liebe zu Jesus aus? Wie sieht es überhaupt mit meiner Liebe zu Jesus aus? Und dann auch auf die Gemeinde. Ich bin ja auch der Engel der Gemeinde. Ich bin zwar lange kein Engel, ne, aber in dem Sinne, der Entidische, ja, wie sieht es mit unserer Gemeinde? Wie sieht da die erste Liebe zu Jesus aus? Jetzt mal so im Kopf diese Reise angetreten, macht ja Johannes hier in der Offenbarung auch. Weißt du noch, wie es war, als du Jesus das erste Mal begegnet bist? Wann war das? Wo war das? Wie war das? Was hat das in dir ausgelöst? Wie war das Feuer vielleicht, was gebrannt hat? Die Dankbarkeit, die Liebe, die Begeisterung, was auch immer mitgeschwungen haben mag. Ja, dieses Gefühl wirklich, dass die Sehnsüchte, die ich habe, plötzlich das erste Mal gestillt werden. Ja, welche Menschen waren damals mit dabei? Und was war es damals, was dich so begeistert hat an Jesus? Es geht jetzt gar nicht so um Gefühlsduselei und Sentimentalität oder sowas. Es geht darum, womit hat Jesus mich damals ins Herz getroffen? In was habe ich mich damals verliebt? Um es so zu sagen. Und was waren die Auswirkungen davon? Bei mir war es damals, ich war glaube ich so 9 Jahre alt oder sowas, ich war Jungschaler. Und für mich war irgendwie klar, jawohl, Jesus brauchst du für dein Leben, gar kein Zweifel daran. Und in mir hat das wirklich irgendwann so ausgelöst, nach der Jungschar, dass ich gesagt habe, jawohl, ich will, dass meine ganzen Klassenkameraden, alle meine Freunde, alle in die Jungschar mitkommen und die müssen doch davon erfahren. Und ich weiß noch, dass ich versucht habe, Geschichten darüber zu schreiben und keine Ahnung was, als 9-Jähriger, ja, da irgendwie was zurechtgestümpert, in Anführungsstrichen, mir habe, weil ich irgendwie so einen Drang in mir spürte und der musste raus, aber irgendwie, ja, war diese Begeisterung da. Vielleicht war es bei dir auch so. Vielleicht warst du schon ein paar Tage älter, als das so gewesen ist. Aber bei den meisten, merke ich es auch bei anderen, ist so eine Begeisterung, so eine Liebe für Jesus da. Ich will doch etwas machen. Ja, einige von euch kennen vielleicht dieses Lied. Ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast. Ich kann nicht anders als zu singen. Ich kann nicht anders als von dir zu erzählen. Ich kann nicht anders als dich preisen, mein ganzes Leben lang. Und das sind dann nicht nur schön gesungene Worte in dem Moment, sondern das habe ich bei mir gemerkt, damals als 9-Jähriger, aber auch merke ich bei anderen, die neu sich in Jesus verlieben, das ist Realität, wenn man frisch verliebt ist in Jesus. Und wenn man frisch verliebt ist in einem Menschen, dann will man auch, dass die ganze Welt das erfährt. Irgendwie kann man das ja auch fast nur rausschreien oder sowas. Das behält man ja auch, die meisten zumindest, können es ja auch nicht für sich behalten. Wird bei Facebook dann ein Foto vom Verlobungsring gepostet und sonst was alles. Ja? Man will, dass die ganze Welt es erfährt. Und dann jetzt wieder auf Jesus bezogen, man engagiert sich begeistert in der Gemeinde. Das geschieht nicht aus einem Pflichtgefühl heraus, weil man es ja schon immer gemacht hat und weil man ein schlechtes Gewissen hat und man ja nicht Nein sagen kann und es ja sonst auch kein anderer macht und sowas, kenne ich auch das Gefühl, auch wenn ich Geld dafür kriege, mich in der Gemeinde zu engagieren, trotzdem. Ja, aber es wird dann irgendwann zu einem Pflichtgefühl. Aber ursprünglich geschah es aus einer Liebe, zu Jesus, aus einer Liebe zur Gemeinde und aus einer Liebe zu den Mitmenschen. Aber mal ganz ehrlich gefragt, wie sieht es heute aus? Brennt mein Herz noch für Jesus? Weiß ich noch, warum ich zu ihm gekommen bin? Weswegen sitze ich hier heute Morgen im Gottesdienst? Warum gehe ich in die Bibelstunde? Warum lese ich in die Bibel? Warum gehe ich in den Jugendkreis, wo auch immer hin? Ja? Weswegen engagiere ich mich in der Gemeinde? Oder vielleicht, warum engagiere ich mich nicht mehr? Und bitte jetzt nicht falsch verstehen, ich will jetzt hier kein schlechtes Gewissen irgendjemandem machen, aber ich glaube, dass es notwendig ist, auch ganz für mich, bei mir selber angefangen, ganz persönlich, immer wieder so einen kleinen Check zu machen, ja? Immer wieder nachzuprüfen bei mir selber, in mich zu horchen, mich zu reflektieren und zu überlegen, wie sieht es mit meiner Liebe aus zu Jesus? Und auf menschlicher Ebene, in einer partnerschaftlichen Beziehung, ist es ja, glaube ich, auch immer wieder notwendig, dass man mal nachhorcht, mal sich darüber unterhält, sich selber fragt, wie sieht es gerade bei uns aus? Wo stehen wir als Paar gerade? Was steht zwischen uns? Wo ist die erste Liebe? Und warum ist es nicht mehr so wie bei der ersten Liebe? Und dass man immer wieder solche Prüfungen bei sich selber vornimmt, denn die erste Liebe, dieses zueinander hingezogen sein, das erlischt nicht von jetzt auf gleich, ganz plötzlich im Regelfall. Ja, so zu vergleichen wie mit einem Feuer. Ein Feuer, ich habe früher gerne Zeltlager gemacht und Jungschau und sowas, und da hatten wir abends Lagerfeuer. Das Lagerfeuer erstmal zu entfachen, das war manchmal gar nicht so einfach. Aber wenn es dann erstmal gebrannt hat, war es hell, war es schön, war es warm, war es romantisch. Und wenn so ein Lagerfeuer erstmal am Brennen ist, sollte man sich da verhüten, es zu weit runterbrennen zu lassen. Denn je weiter das Lagerfeuer runtergebrannt ist, desto schwieriger ist es, dass man es wieder entfacht. Und so ist es mit der Liebe auch. Je weiter die Liebe runtergebrannt ist, desto schwieriger ist es, sie wieder neu zu entfachen. Wenn das Feuer noch lichterloh am Brennen ist und ich einen Holzscheit reinschmeiße, merkt man das vielleicht gar nicht so sehr am Feuer, aber es bleibt länger am Brennen. Und es ist nicht so schwierig, das dann am Brennen zu halten, wenn ich immer wieder es befeuere. Ja, und so ist es in der Liebe zueinander auch. Wenn ich immer wieder hinterfrage, okay, wo ist es jetzt, wo stehen wir gerade und lass uns mal wieder ein neues Holzscheit ins Feuer legen. Lass uns mal wieder überlegen, was lieben wir einander, wo stehen wir gerade. Dann ist es ja wesentlich einfacher, das Feuer am Brennen zu halten. Ja, oder nochmal das Beispiel mit der rosaroten Brille. Die verliert in der Regel auch nicht von jetzt auf gleich ihre Färbung, ja, sondern auch so nach und nach ist man ernüchtert über die andere und fragt sich, naja, was ist denn da jetzt und kann ich das tatsächlich so ertragen und so. Ne? Oder auch in der Gemeinde, es ist ganz ähnlich. Der Alltag kehrt nicht schlagartig ein, sondern langsam und unbemerkt nahezu. Deswegen ist es wichtig, immer wieder zwischendurch mal innezuhalten, sich zu reflektieren und dann was zu machen, wenn es noch nicht zu spät ist, wenn die Glut noch nicht erloschen ist, sondern möglichst, wenn das Feuer noch möglichst stark am Brennen ist. Einige von euch mögen den Musiker Keith Green kennen, 1982 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen, im Alter von 28 Jahren. Der hat so Lieder geschrieben wie Create in Me Clean Heart oder There's a Redeemer, die sind relativ bekannt. Und der hat damals Lieder geschrieben, die mich auch heute noch ansprechen, wo ich denke, jawohl, das ist genau meine Situation, in der ich gerade bin. Und er hat ein Lied geschrieben mit dem Titel My Eyes Are Dry und ich übersetze es mal auf Deutsch, was er da auf den Punkt bringt. Meine Augen sind trocken, mein Glaube kalt, mein Glaube alt, mein Herz ist hart, meine Gebete kalt, doch eigentlich weiß ich doch, wie ich sein sollte, lebendig für dich und für mich selber tot, das heißt auf dich fixiert und nicht auf mich selber fixiert. Und wenn ich mir diese Worte hier anschaue, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, zu oft geht es mir ganz genauso. Wann war ich das letzte Mal, hatte ich feuchte Augen, als ich an Jesus gedacht habe und was er für mich getan hat? Bin ich wirklich berührt, gerührt von ihm? Wann hatte ich das letzte Mal feuchte Augen, weil mir klar war, der Mensch rennt in eine völlig falsche Richtung und der geht in die Verlorenheit hinein? Wann hat es mich wirklich mal zerrissen, Ungerechtigkeit zu sehen in der Welt, dass meine Augen wirklich, wirklich feucht wurden oder vielleicht sogar nass? Ja? Oder bin ich selber so erlöst und so zufrieden mit mir, dass mich das gar nichts mehr angeht? Wiederum ganz auf mich gemünzt an der Stelle, ja? meine Augen sind trocken und mein Glaube fühlt sich an der Stelle auch alt an, ausgenudelt, vollkommen abgenutzt. Ja? Mein Herz ist mehr und mehr verhärtet für die Menschen um mich herum. Meine Gebete mögen vielleicht wortreich sein und ich laber mir da eine Kante ans Knie, mal flapsig gesagt, ja. Aber irgendwie bete ich, weil es schön ist oder weil es Gewohnheit ist, aber nicht mehr, um wirklich den Kontakt zu Gott zu suchen, ja. Das spüre ich manchmal schon so, dass Glaube zum wirklichen Alltag vollkommt. Verkommt, so. Was kann ich aber machen, wenn ich in dieser Situation bin? Was kann ich dagegen machen? Keith Green singt dann weiter. Was kann man mit einem alten Herzen wie dem meinen anstellen? Und jetzt beginnt er ein Gebet zu Jesus. Mache du es weich mit Öl und Wein. Das Öl bist du, dein Geist der Liebe. Reinige du mich erneut mit dem Wein deines Blutes. So in diesem Bild beschreibt er es. Er sucht also Hilfe, so wie wir es vorhin bei Jeremia gehört haben im Wochenspruch. Er sucht Hilfe bei Gott. Er weiß, bei Jesus Christus, der kann mir da helfen. Aus eigener Kraft ist es schwierig bis unmöglich, dass ich meine Beziehung wieder auf die Reihe bekomme. Und der ein oder andere mag das vielleicht auch aus zwischenmenschlichen Beziehungen kennen. Ja, wenn man zu spät oder gar nicht angefangen hat, an seiner Ehe zu arbeiten, an seiner Beziehung zu arbeiten, ist es aus eigener Kraft, wenn man nur noch zu zweit ist oder vielleicht sogar nur noch einer allein dabei ist, an der Ehe zu arbeiten, an der Beziehung zu arbeiten, ist es schier unmöglich, dass er das irgendwie auf die Reihe bekommt. Und da ist es dann wichtig, Hilfe sich zu holen, von außen, von anderen. Ich weiß von mir schon als Alleinstehenden, wie häufig es schwer ist, dass ich mir selber Hilfe hole für meine Probleme, die ich habe. Man schämt sich so sehr, andere in sein Leben hineinschauen zu lassen. Man scheut sich davor, ja, tatsächlich auch intime Einblicke zu gewähren. Ja, und wie schwer ist es dann noch als Paar, wo ja noch zwei dazu stimmen müssen, jawohl, wir holen uns jetzt Hilfe. Und ein anderer weiß plötzlich von meinen Problemen und ich schiebe meine Probleme doch so gern weg und sage, ich habe gar keine Probleme. Ja? Aber auf der anderen Seite, ich selber für mich merke immer wieder, wie wohltuend es doch auch ist, Hilfe von anderen zu bekommen. Wenn ich dann in der Seelsorge oder im Coaching oder in der Beratung oder wo auch immer war, merke ich, das hat so richtig gut getan. Und wie idiotisch warst du, dass du so lange gewartet hast, bevor du dir die Hilfe geholt hast. Ja? Und so ist es im Glauben auch. Glaube ist nicht nur ausschließlich Privatsache, den ich mit mir selber ausmachen muss. Ja? Es ist immer wieder wichtig, dass ich auch anderen Leuten erlaube, in meinen Glauben hineinschauen zu lassen. Menschen, die mich ermutigen, Menschen, die mich voranbringen, Menschen, die mich auch manchmal zurechtweisen, Menschen, die auch in einer Beziehung zu Jesus sind und die wissen, was es bedeutet, Beziehungskrise mit Jesus zu haben. Ja? Die wissen, was es bedeutet, wenn die erste Liebe irgendwie weg ist. Menschen, die mich herausfordern, nicht stehen zu bleiben, sondern Menschen, die mich herausfordern und mich manchmal vielleicht sogar ein Stück des Weges tragen, mich vielleicht auch manchmal ein Stück des Weges voranprügeln, je nachdem, was ich gerade brauche. Manchmal brauche ich es auch, dass ich vorangetrieben werde. Ja? Aber Menschen, die mit mir den Weg gehen, denen ich erlaube, in mein Leben hineinzulassen. Das muss ich nicht jedem erlauben, ich muss nicht von jedem dann. Ne? Aber dass ich Menschen habe, die mich da mit hinein begleiten. Und dazu sind wir doch als Gemeinde auch da. Dass wir uns gerade in den schwierigen Zeiten auch weiterhelfen können. Wenn ich merke, dass ich in einer Krise bin, dass ich jemanden habe, der mich voranbringt. Da erlebe ich es allerdings, dass wir da trotzdem wieder allein bleiben und es von anderen erwarten, dass sie uns helfen. Und nachher dann gesagt wird, ja, ihr als Gemeinde wart ja nicht für mich da. Ich dann frage, ja, hast du mal nachgefragt nach Hilfe? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich Zahnschmerzen habe, gehe ich zum Zahnarzt hin und sage, können Sie mir helfen? Da warte ich nicht, dass der Zahnarzt zu mir nach Hause kommt und fragt, Herr Sawall, darf ich mal Ihre Zähne anschauen, ja? Sondern das ist selbstverständlich, dass ich hingehe und selber aktiv werde und sage, hier, ich brauche Hilfe. Und nachher vielleicht noch auf den Zahnarzt schimpfe, dass er nicht gekommen ist. Ne? Aber so geht es manchmal uns in Gemeinden, dass wir darauf warten, dass andere auf uns zukommen und uns auf unsere Probleme ansprechen und dann möglichst noch sagen, nee, ist doch alles gut, ist doch, ne? Sondern dass ich selber aktiv werde und hingehe und sage, hey, du, ich brauche mal Hilfe. Können wir mal drüber reden? hast du mal einen Rat für mich? Oder ich muss da etwas mal loswerden. Es ist meine eigene Verantwortung, das voranzubringen. So wie es in der Ehe auch ist. Das ist auch die Verantwortung des Ehepaares, jeden einzelnen Ehepartners oder Beziehungspartners jeweils, dass ja die Beziehung gesund bleibt, dass mein Glaube gesund bleibt, dass meine erste Liebe zu Jesus am Brennen bleibt, dass ich mir von Jesus nicht anhören muss, das ist das Einzige, was in deinem Leben fehlt, diese wirklich bedingungslose Liebe zu mir. Technisch machst du alles richtig sozusagen. Wenn man so drauf schaut, ja, so merzt aus, was in der Gemeinde falsch ist und sowas, ja, ist alles richtig, die Lieder sind wunderschön, das Klavierspiel perfekt, hat mir übrigens auch sehr gut gefallen, das Klavierspiel. Liebe fehlt. Und das will ich mir von Jesus nicht anhören müssen. Aber es ist meine Verantwortung, dass ich da dran bleibe. Ja, und deswegen ist es immer wieder notwendig, wie Keith Green das hier schreibt, dass ich bei Jesus auch diese Hilfe suche, weil er weiß, was für mich notwendig ist. Ich zitiere das Lied nochmal. Was kann man mit einem alten Herzen wie dem meinen anstellen? Und dann dieses Flehen an Jesus, weil er es allein machen kann. Mache du es weich mit Öl und Wein. Das Öl bist du, dein Geist der Liebe. Reinige du mich erneut mit dem Wein deines Blutes. Also, dass wir Jesus bitten, dass er mit dem Geist seiner Liebe uns wieder neu erfüllt, dass seine Liebe in unseren Herzen wieder brennt. Dass er verhärtete Herzen und verhärtete Fronten aufweicht und uns wieder neu zueinander bringt. Auch als Christen, auch als Gemeinden wieder neu zueinander bringt. Damit unsere erste Liebe wirklich wieder neu angefacht wird. Die erste Liebe zueinander und vor allem auch die erste Liebe zu ihm. Ich glaube, dann ist es auch so, dass wir Strahlkraft nach außen haben, wie wir es gerade gehört haben, dass ihr in Hannover wart und so. Finde ich auch eine prima Aktion. Aber dass wir eine Strahlkraft nach außen haben, aus Liebe zu Jesus, dass wir andere mit dieser Liebe anstecken. Dass wir nicht uns hier in unseren eigenen Mauern verschanzen, sondern dass wir nach außen gehen, Strahlkraft nach außen haben. Unser ehemaliger Seminardirektor in Tabor, wo ich Theologie studiert habe, hat mal gesagt, wenn wir Gemeinden nicht mehr auf die Welt losgehen, fangen wir an, aufeinander loszugehen. Und das ist, glaube ich, tatsächlich. Ja? Lasst uns immer wieder ermutigen, die Liebe Jesu in uns hineinbringen, die Liebe untereinander praktizieren, damit wir auf die Welt losgehen können und die Strahlkraft nach außen haben. Damit es wirklich, ich zitiere das Lied nochmal, was ich vorhin schon angesprochen habe, von Herzen sagen können, ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast. Ich kann nicht anders als zu singen. Ich kann nicht anders als von dir zu erzählen. Ich kann nicht anders als dich preisen, mein ganzes Leben lang. Das wünsche ich uns in Tiddische, dass es so ist. Aber natürlich auch uns hier in Pasau, in Altendorf, in Ehra, wo auch immer, in der ganzen Welt, dass wir als Christen diese Strahlkraft haben, die Liebe Jesu nach außen zu strahlen. Amen.